Anfang der 1960er Jahre setzte sich der Tübinger Philosoph Otto Friedrich Bollnow in einer Sammlung von Aufsätzen mit dem Titel Maß und Vermessenheit des Menschen auch mit der Rolle der Technik in der gegenwärtigen Zeit auseinander. Die scheinbare Bedrohung des Menschen durch die Technik hatte aus seiner Sicht weniger mit der Technik als vielmehr mit dem Verlust an Vernunft zu tun oder jedenfalls damit, dass die Vernunft mit dem technischen Fortschritt nicht Schritt gehalten hatte. Unter Vernunft verstand Bollnow das nur dem Menschen gegebene Vermögen zur Mäßigung und zum Maßhalten. Im Unterschied zu anderen Tieren ist dem Mensch sein Maß nicht durch die eigene Natur gegeben, sondern dieses Maß muss er sich selbst suchen und geben, und das Vermögen dazu ist die Vernunft. Verfehlt der Mensch diese Möglichkeit, verfügt er nicht mehr über ein solches Maß, wird seine Existenz von der Unmäßigkeit seiner Begierden, der Maßlosigkeit seiner Affekte und der Vermessenheit gegenüber den von Gott oder den Göttern gesetzten und gegebenen Grenzen bestimmt. Wie sich im Mythos des Prometheus zeigt, führt ein solcher Verlust an Mäßigungskompetenz gerade im Verhältnis zur Technik zu fatalen Ergebnissen. Statt die Dienerin der Menschen zu sein, ergreift die Technik restlos Besitz vom Menschen und unterwirft ihn den Gesetzen ihrer eigenen Funktionalität. In der eigenen Gegenwart lasse sich das daran erkennen, dass die Technik den Menschen in einen Rausch der Geschwindigkeit stürze und für die Hast des modernen Lebens verantwortlich sei, mit seiner unersättlichen Suche nach immer neuen Vergnügungen und Zerstreuungen, dass sie in ihrer kühlen Rationalität und Funktionalität zum Modell des menschlichen Zusammenlebens werde, ein Vorgang, den Bollnow als Amerikanisierung der Welt beschreibt, dass sie unvorstellbare Vernichtungsmittel erzeuge, wobei die Verfügungsgewalt über diese Mittel in der Hand immer weniger Menschen liege, dass sie den Menschen verarme und von sich selbst entfremde, unter anderem indem sie ihn zur Monotonie sinnentleerter Arbeit zwinge. Schließlich hinterlasse die Technik auch in der Politik und der Wissenschaft ihre Spuren, indem sie den Mensch zum Glied in einer Verwaltungsmaschinerie degradiere und an die Stelle der Muße und der bedächtigen und bedachtsamen Betrachtung des denkenden Forschers ameisenhafte Betriebsamkeit, wie Bollnow formuliert, setze. Bollnows These lässt sich einfach zusammenfassen. Die Technik ist an sich weder gut noch böse, sondern sie ist ein Mittel, für dessen Gebrauch der Mensch die Verantwortung trägt, was ihm aber nur gelingt, wenn er wieder zur Vernunft kommt, sein Maß findet und den ihm inwohnenden Hang zur Unmäßigkeit, Maßlosigkeit und Vermessenheit begrenzen kann. Diese Argumentation beruht aus meiner Sicht auf einem falschen Verständnis der Technik und des Humanen und kann nur in die Irre führen. Sie ist aber nicht unüberzeugend. Und auch wenn man über Bollnows Rausch der Geschwindigkeit und seine Klage über die Ausbreitung des Fernsehens aus dem Abstand von über 50 Jahren, in denen ganz andere Geschwindigkeiten geträumt und die Ubiquität der elektronischen Medien sich durchgesetzt hat, amüsiert hinweggehen möchte, so begegnet das Unbehagen an einer bestimmten Entwicklung, das sich darin artikuliert, doch mutatis mutandis auch in der heutigen Zeit, oder vielleicht sollte man sogar sagen, sie begegnet zu jeder Zeit. Technik ist nicht nur ein Mittel, das je nachdem, wie man es anwendet, das Leben des Menschen verbessert oder verschlechtert. Technik ist auch Erfindung, Erneuerung. Und das, was für die eine Generation ein neues, ungeahntes Ereignis ist, der erste Zeppelin, der im Himmel auftaucht und vor der Stadt auf einer freien Wiese landet, ist für die nächste Generation, die sich mit propellergetriebenen Großflugzeugen von einem Ort zum anderen bewegt, ein alter Hut. Technikgeschichte ist daher auch eine Geschichte des Gewöhnens und Umgewöhnens, das vom Einzelnen abverlangt wird, wo also eine allgemeine Geschichte in die Lebensgeschichte der einzelnen Person hineinragt und mit ihr verschmilzt. Dies mag zum Teil erklären, dass der Fortschritt der Technik als eine zweideutige Angelegenheit erscheint, bei der immer Gewinn- und Verlustrechnungen aufgemacht werden können. Die Erfindung der Schrift, so erklärt das schon Platon, führte zu einer Schwächung des Gedächtnisses, das nicht mehr in gleichem Maße wie zuvor geübt werden muss, und wirkt sich überhaupt zum Nachteil aller erworbenen Kompetenzen aus, die mit der Mündlichkeit verknüpft sind. Die Erfindung des Telefons beeinträchtigt nicht nur die Kunst des Briefeschreibens, sondern verändert auch die Fähigkeit der Geduld, die das Warten auf eine Antwort erfordert. Gewinne auf dem einen Gebiet gehen, so scheint es, unweigerlich mit Verlusten auf anderen Gebieten einher. Dieses Verhältnis von Gewinn und Verlust stellt sich für die eigene Gegenwart jeweils besonders dramatisch dar, weil die Grenze zwischen dem Neuen und dem Hergebrachten auch entlang einer generationalen Grenze verläuft. Wem in der Schule doch das Kopfrechnen eingeübt wurde, tendiert nun einmal eher dazu zu beklagen, dass die Erfindung des Taschenrechners unter anderem dazu geführt hat, dass die Jungen diese Kulturtechnik nicht mehr beherrschen. Wer im Studium die Fähigkeit des konzentrierten Lernens erworben hat, mag nun einmal eher bedauern, dass das Screening diese Fähigkeit verdrängt und so weiter. Es geht allerdings nicht nur darum, dass die technische Entwicklung immer schneller Techniken außer Kurs setzt, die durch einen Prozess mühsamer Selbstdisziplinierung individuell erworben werden müssen und neue Fertigkeiten an ihre Stelle setzt, sondern dass damit tiefgreifende Veränderungen in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft verbunden sind. Anfang des 19. Jahrhunderts, zu Beginn der Industrialisierung, waren 70% der amerikanischen Arbeiter im Bereich der Landwirtschaft beschäftigt. Heute handelt es sich lediglich um 1%. Die Entwicklung der Automatisierung wird in den nächsten Jahren in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu einem ähnlich radikalen Umbruch führen. Es ist absehbar, dass Lastwagenfahrer, heute noch ein sehr, sehr verbreiteter Beruf, ein aussterbender Beruf sein wird, dass Näher in der Textilindustrie, wichtig in der dritten Welt, weil über die Textilindustrie die dritte Welt den Aufschwung in die zweite Welt schafft, dass Näher in der Textilindustrie nicht mehr gebraucht werden. An ihrer Stelle treten intelligente Maschinen. Diese Entwicklung wird auch vor den intellektuell anspruchsvolleren White-Collar-Berufen nicht Halt machen und insbesondere Berufe betreffen, zu denen die heutigen Universitäten noch ausbilden. Übersetzer werden bald für weite Bereiche alltägliche Gebrauchstexte nicht mehr benötigt. Und auch in der Ausbildung und Wissenschaft werden Maschinen Aufgaben übernehmen, von denen man lange Zeit wie selbstverständlich gedacht hat, dass es zu den Monopolen des Menschen gehört, sie bewältigen zu können. Auf der einen Seite lehrt der Blick auf die Vergangenheit, dass diese Entwicklung nicht notwendig eine Katastrophe führen muss. Denn mit der Einführung neuer Techniken, beispielsweise in der Landwirtschaft, haben sich ganz neue Arbeits- und Berufsfelder eröffnet, die von einer Gesellschaft, die von der Landwirtschaft geprägt war, nicht antizipiert werden konnten. Auf der anderen Seite kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Vergangenheit in diesem Fall nicht als Lehrmeisterin der Zukunft taugt und dass die optimistische Erwartung, es werde jedes Töpfchen schon sein Deckelchen finden, enttäuscht werden wird. Auch diese Szenarien erscheinen möglich, dass nicht nur das eine oder andere Betätigungsfeld des Menschen durch Roboter, durch intelligente Maschinen besetzt wird, sondern der Mensch selbst überflüssig und durch eine entfesselte künstliche Intelligenz unterdrückt oder ganz abgeschafft wird. Auch hier entpuppt sich also der technische Fortschritt als eine zutiefst zweideutige Erscheinung, als etwas, das ebenso gut zu einer Befreiung des Menschen von den Härten und Mängeln seines Daseins führen kann, wie dazu, dass er einer entfesselten Dynamik zum Opfer fällt, die er nicht mehr zu zügeln vermag. Dass in dieser Lage ein Bedürfnis entsteht, der Zweideutigkeit durch die Ziehung von Grenzen zu begegnen, die stürmische Entwicklung zu kanalisieren und in überschaubare Bahnen zu leiten, ist verständlich. Doch ist die Frage berechtigt, woher solche Grenzen genommen werden sollen, worauf sich eine solche Grenzziehung stützen kann. Genau darauf hatte Bolnow in den 1960er Jahren mit seinem Appell an die Vernunft und an das Maßhalten eine Antwort geben wollen. Aber diese Antwort, ich sagte es bereits, ist wenig überzeugend. Abgesehen davon, dass sie inhaltlich im Grunde nichtssagend ist und auf eine Beschwörung des tradierten, gewohnten Lebens hinausläuft. Vor der Erfindung des Buchdruckes mussten Texte mühsam mit der Hand kopiert werden. Die Zirkulation der Texte war beschränkt, was sich erst mit Gutenberg änderte. Die Explosion des Wissens und der Bildung, die das gedruckte Buch ausgelöst hat, lässt das Buch lange Zeit als Nonplusultra geistiger Produktion erscheinen. Aber ist es deswegen schon das Maß, an dem die fortschreitende Entwicklung zu messen ist? Nach einer Schätzung haben Menschen seit den sumerischen Tontafeln mindestens 320 Millionen Bücher, 1,4 Milliarden Artikel und Essays, 180 Millionen Lieder, 3,5 Trillionen Bilder, 300.000 Filme, 1 Milliarde Stunden Video, TV-Shows, Kurzfilme und 60 Trillionen Websites produziert. Dies ist der gegenwärtige Inhalt aller Bibliotheken, Museen und Archive auf der ganzen Welt. Mit der fortschreitenden Digitalisierung dieser Bestände und der fortschreitenden Miniaturisierung der Datenspeicher wird auf absehbare Zeit jeder Mensch potenziell Zugriff auf diese Werke haben, ja sie überall und zu jeder Zeit auf seinen Bildschirm abrufen und darstellen können. Vor diesem Hintergrund erscheint das Buch in seiner herkömmlichen Form mehr und mehr antiquiert und gerade nicht geeignet, um ein Maß zu bestimmen, dem die technische Entwicklung zu unterwerfen ist. Es ist meiner Ansicht nach auch selbstverständlich, dass sich auch die Art und Weise, wie Menschen auf diesen ungeheuren Datenberg von Texten, Bildern und Musik zugreifen, ändern wird und dass ein naives Lesen, Anschauen und Hören dazu allein nicht mehr ausreichen werden. Wir brauchen also sicherlich eine intelligente Maschine, die uns diese Aufgabe zum Teil abnimmt, das Lesen dieser Bestände. Und darin sind wir ja, gerade wenn wir Google betrachten, mittendrin. Auch in dieser Hinsicht ist also, was der Mensch im Sinne antrainierter Fähigkeiten vermag, nicht die natürliche Richtschnur, um durch Grenzziehungen die Technik aus der Zweideutigkeit herauszulösen. Dass das Verhältnis von Technik und Humanität anders bestimmt werden muss, als es stellvertretend für viele andere Bollnow tut, dass Technik nicht einfach in der Instrumentalität aufgeht und ihr bedrohlicher Charakter auf die Selbstermächtigung des Menschen zurückgeführt werden kann, ist eine philosophische Einsicht, zu der im 20. Jahrhundert vor allem Martin Heidegger beigetragen hat. Auch Heidegger ist kritisch gegenüber der modernen technischen Welt eingestellt, aber nicht, wie man vielleicht denken könnte, weil er einer vorindustriellen, bäuerlichen Welt verhaftet geblieben wäre und mit der Amerikanisierung des Lebens sicher noch weniger anfangen konnte als Bollnow. Im Gegenteil, sieht man einmal von der idiosynkratischen, also dieser besonderen, ja, sehr gesuchten Sprache ab, in der er seine Gedanken artikuliert, dann hat Heidegger eine in einem emphatischen Sinn positive Auffassung der Technik. Seine Kritik richtet sich nicht darauf, dass die Technik sich vermessen an etwas vergreift, das dem Menschen nicht zusteht, oder dass die Technik ein Potenzial entfesselt, das der Mensch nicht mehr beherrschen kann. Auch dies spielt eine Rolle, aber es ist für Heidegger nicht entscheidend. Glauben Sie mir daher, ich glaube, dass Heidegger Interpretation der Technik ganz zentral ist, ja, nicht nur eben für den einen oder anderen Technikphilosophen, sondern glaube ich auch, um diese gegenwärtigen Phänomene, mit denen wir es da zu tun haben, besser begreifen zu können, dass ich etwas genauer auf diese Interpretation von Heideggers Interpretation der Technik eingehe. In dem Vortrag Die Frage nach der Technik von 1953 formuliert Heidegger die These, dass die Technik als eine bestimmte Form der Entbergung, nennen Sie das vielleicht auch Offenbarung, des Sich-Zeigens, dass etwas, was verborgen ist, entborgen wird, ins Offene gestellt wird. Also als eine bestimmte Form der Entbergung gedeutet werden kann, als eine bestimmte Weise in der Wahrheit geschieht. Genauer charakterisiert Heidegger die Technik als ein Stellen der Natur, wodurch diese herausgefordert und dazu gebracht wird, sich in ihrer Wirklichkeit zu zeigen und zu offenbaren. Stellen der Natur, da müssen Sie immer auch dran denken, neben vielen anderen Bedeutungen, ja, dass man einen Täter stellt, ja, so, oder dass man eine Beute stellt. Auch das spielt hier für Heidegger stark hinein, in diesen Begriff Stellen der Natur. Diese durch die Technik von der Natur herausgeforderte Wirklichkeit nennt Heidegger den Bestand. Die Natur offenbart sich im technischen Zugriff als dasjenige, das einen Bestand hat oder als ein Bestand besteht. Im Hinblick auf diesen Bestand des Natürlichen verhält sich die Technik erschließend, umformend, speichernd, verteilend, umschaltend, steuernd und sichernd, womit je verschiedene Modi jener Weise des Entbergens des Seins, des Seienden angesprochen sind, die der Technik eigen ist. Dass Heidegger die Wirklichkeit, die die Technik von der Natur abfordert, als Bestand bezeichnet, soll zwei Aspekte dieser Wirklichkeit hervorheben. Auf der einen Seite enthüllt sich die Natur im Zugriff der Technik als ein Bereich verfügbarer Wirklichkeit. Dies hat im Sinn, wer etwa von einem Lagerbestand oder von Bestandszahlen spricht. Eine solche Wirklichkeit im Sinne des Bestands, der Stückzahl, des zähl- und messbar Vorhandenen, kann untersucht, festgestellt, berechnet, abgebaut und verwertet werden. Auf der anderen Seite enthüllt sich die Natur im Zugriff der Technik als das Beständige, als eine Wirklichkeit, die durch unveränderliche Naturgesetze bestimmt wird, sich zu stabilen und dauerhaften Strukturen verfestigt und sich bei wiederholter Zuwendung als dieselbe oder als dasselbe zeigt. Die umgestaltende Kraft der Technik besteht im Wesentlichen darin, dass sie an der Stelle einer veränderlichen, niemals sich gleichbleibenden, von der Vergänglichkeit bedrohten Natur eine beständige, verlässliche Umgebung für den Menschen schafft. Hannah Arendt nennt diese auf Dauer, Verlässlichkeit und Dienbarkeit gestellte, humanisierte, durch die Technik humanisierte Natur Werkwelt. Der Mensch schafft sich durch die Technik eine Werkwelt, indem er die Natur auf das hinstellt, was sie an beständiger Wirklichkeit enthält. Insofern liegt also in der Technik als wesentlicher Voraussetzung eine bestimmte Akzentuierung, nämlich des Beständigen und Bestandhaften in der Natur gegenüber dem Unbeständigen und Vergänglichen. Aus diesem Grund fasst Heidegger das Wesen der Technik als berühmte Formel, als Gestell. Ja, Gestell. Wobei unter Gestell etwas zu verstehen ist, das selbst nicht technisch ist, aber das Technische ermöglicht. Gestell soll diejenige Weise des Entbergens der Wirklichkeit bezeichnen, die im Wesen der Technik waltet, die darin geschieht. Die Technik als Gestell stellt den Menschen vor die Forderung, wie Heidegger sagt, das Wirkliche in der Weise des Bestellens als Bestand zu entbergen. Und in dem Bestellen liegt wieder eine Fülle von Bedeutung. Der Kern von Heideggers Argumentation besteht jedoch nicht darin, dass die Technik als Gestell aufgefasst werden muss, sondern in etwas anderem. Indem die Technik den Menschen vor die Aufgabe stellt, die Natur als Bestand zu entbergen, bezieht sie in den Bereich ihres Wesens, des Wesens des Technischen, auch den Menschen selbst ein. Der Mensch steht schon vorweg wesentlich in einer Beziehung zur Technik. Die Technik ist nicht etwas, das zu dem Menschen hinzukommt und zu dem er sich verhalten kann, indem er beispielsweise ihrem Gebrauch Grenzen setzt. Heidegger muss die Frage vielmehr lauten, Zitat, ob wir uns eigens als diejenigen erfahren, deren Tun und Lassen überall, bald offenkundig, bald versteckt, vom Gestell herausgefordert wird. Diese Tatsache, Zitat Ende, diese Tatsache, dass der Mensch unter den Anspruch der Technik gestellt ist, muss nach Heidegger auf der einen Seite als Geschick gedeutet werden. Heidegger bringt diesen Begriff mit dem Begriff des Schickens in einen engen Zusammenhang. Durch die Technik wird der Mensch auf einen bestimmten Weg geschickt. Auf einen bestimmten Weg gebracht, auf dem sich ihm die Natur in herausfordernder Einstellung nur als das Bestandförmige offenbart. Geschick muss aber auch mit Geschichte in Zusammenhang gebracht werden. Das Wesen aller Geschichte, so hebt Heidegger vor, ist weder, so sagt er, nur der Gegenstand der Historie, noch nur der Vollzug menschlichen Tuns. Vielmehr wird dieses Tun erst dadurch geschichtlich, dass es, wie Heidegger sagt, geschicklich wird. Die Technik ist ein geschichtliches Phänomen, weil sie ein Geschick des Menschen ist. Diesen also auf einen bestimmten Weg bringt, auf dem sich ihm das Sein des Seienden entbirgt. Immer durchwaltet, so Heidegger, den Menschen das Geschick der Entbergung. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein solches Geschick der Technik den Charakter eines verhängnisvollen Zwanges besitzt. Denn die Technik ist auf der anderen Seite gerade als Geschick, als das sozusagen, dass man hingeschickt wird auf einem Weg, ist sie ursprünglich auch eine Weise, in der und durch die der Mensch frei wird. Dieser Zusammenhang von Geschick und Freiheit, Freiheit und Wahrheit im Sinne des Entbergens bildet ein zentrales Thema der späten Philosophie Heideggers und zeigt, dass Heidegger keine Kritik der Technik à la Bolnow betreibt. In die Frage nach der Technik kennzeichnet Heidegger die mit der Technik mitgegebene Freiheit folgendermaßen, Zitat, das Wesen der Freiheit ist ursprünglich nicht dem Willen oder gar nur der Kausalität des menschlichen Willens zugeordnet. Die Freiheit verwaltet das Freie im Sinne des Gelichteten, ins Licht Gestellte, das heißt des Entborgenen. Das Geschehen ist des Entbergens, das heißt der Wahrheit ist es, zu dem die Freiheit in der nächsten und innigsten Verwandtschaft steht. Alles in Bergen gehört in ein Bergen und Verbergen. Verborgen aber ist und immer sich verbergend das Befreiende, das Geheimnis. Alles in Bergen kommt aus dem Freien, geht ins Freie und bringt ins Freie. Die Freiheit des Freien besteht weder in der Ungebundenheit der Willkür noch in der Bindung durch bloße Gesetze. Die Freiheit ist das lichtend Verbergende, in dessen Lichtung jener Schleier weht, der das Wesen der aller Wahrheit verhüllt und den Schleier als den Verhüllenden erscheinen lässt. Die Freiheit ist der Bereich des Geschicks, das jeweils eine Entbergung auf den Weg bringt. Und Sie sehen schon, wie bunt und bilderhaft diese Sprache ist, auch vielleicht um zu einer Sprache der Technik einen Kontrapunkt zu setzen. Ja? Also abgesehen von Besonderheiten, die man mit Heidegger in Verbindung bringen möchte, gerade was seine Sprache betrifft. Es liegt da auch, glaube ich, ein bewusstes Wollen dahinter, so zu sprechen, wie er das tut. Die Technik stellt also für Heidegger alles andere als ein Schicksal dar, den der Mensch sich nicht entziehen kann. Sie ist vielmehr als Wahrheitsgeschehen eine Weise, in der und durch die der Mensch frei ist. Dies gilt sogar noch in einem anderen, höheren Sinn. Denn gerade weil die Freiheit nicht nur etwas ist, das sich durch das Entbergen in dieser oder jener Weise für den Menschen öffnet und ergibt, sondern weil Freiheit auch, wie Heidegger sagt, der geheimnisvolle Ursprung des Entbergens ist, also dasjenige, woher es kommt, ja, dass der Mensch in dieses Geschick der Technik hineingeschickt wird, ja, weil die geschickliche Weise des Entbergens selbst der Freiheit entstammt, gerade deshalb kann die Besinnung auf das Wesen der Technik wie auf das Wesen jeder anderen Art und Weise des Entbergens den Menschen unter einen befreienden Anspruch bringen. Heidegger formuliert diesen Anspruch der philosophischen Besinnung auf das Wesen der Technik im Sinne des Gestells wiederum auf folgende Weise, Zitat, das Wesen der Technik beruht im Gestell. Sein Walten gehört in das Geschick, weil dieses den Menschen jeweils auf einen Weg des Entbergens bringt, geht der Mensch also unterwegs immerfort am Rand der Möglichkeit, nur das im Bestellen Entborgene zu verfolgen und zu betreiben und von daher alle Maße zu nehmen. Hierdurch verschließt sich die andere Möglichkeit, dass der Mensch eher und mehr und stets anfänglicher auf das Wesen des Unverborgenen und seine Unverborgenheit sich einlässt, um die gebrauchte Zugehörigkeit zum Entbergen als sein Wesen zu erfahren. Zitat Ende. Mit dem Geschick, gerade mit dem Geschick der Technik, ist da grundsätzlich die Möglichkeit für den Menschen verbunden, das eigene Wesen zu verstehen. Was Heidegger dann später in anderen Aufsätzen, beim Aufsatz über das Wesen des Grundes, die Freiheit im Sinne des Abgrundes bestimmt, aber auch die andere Möglichkeit, die davon nicht zu trennende Möglichkeit besitzt, das eigene Wesen misszuverstehen, und zwar dadurch misszuverstehen, dass die Weise der Entbergung selbst falsch aufgefasst und verstanden wird. In welcher Weise auch immer, so Heidegger, das Geschick der Entbergung walten mag, die Unverborgenheit, in der alles, was ist, sich jeweils zeigt, birgt die Gefahr, dass der Mensch sich am Unverborgenen versieht und es missdeutet. Zitat Ende. Weil sich in der Entbergung Wahrheit ereignet, ist mit ihr auch die Gefahr verbunden, dass das, was die Wahrheit ist, sich nicht entbirgt, sondern verborgen bleibt, sich entzieht und verstellt wird. Das Geschick der Entbergung ist daher in sich nicht irgendeine, sondern die Gefahr, und in sie hineinzuführen, sieht Heidegger als Aufgabe der Philosophie. Philosophie als ein Risikounternehmen. Dass nun aber das Geschick der Entbergung Gefahr ist, gilt in besonderem Maße für das Geschick der Technik, und zwar in einer doppelten Hinsicht. Auf der einen Seite bringt die Technik nämlich das Verhältnis des Menschen zu sich selbst und zu allem, was ist, in Gefahr. Technik erweckt den Anschein, als sei der Mensch als Herr über die Natur auch seiner selbst ganz mächtig, während dies nicht der Fall ist. Andere Frage, kann der Mensch sozusagen sich selbst bestellen, ja? So wie er Bestellungen ausführt, etwa bei Amazon. Das kann er nicht, meint Heidegger. Zum Wesen des Menschen gehört das Angewiesensein auf anderes, das sich dem Zugriff entzieht und nicht als verfügbarer Bestand hergestellt werden kann. Gerade darin liegt ja die Geschichtlichkeit, die Heidegger dem Menschen wesentlich zuschreibt. Als geschichtliches Wesen ist der Mensch fortwährend der Vergänglichkeit ausgesetzt. Das Paradox der Technik besteht darin, dass sie auf der einen Seite den Bestand als eine Wirklichkeit der Natur freilegt, dass diese Freilegung auf der anderen Seite gerade aber die Vergänglichkeit hervortreibt. Und zwar nicht nur insofern, als sie überhaupt ein Geschehen darstellt, sondern weil sie insbesondere die Geschichtlichkeit und das heißt die Vergänglichkeit des Menschen hervortreten lässt. Zugespitzt formuliert, der Mensch ist ein geschichtliches Wesen, gerade weil er ein technisches Wesen ist. Und er ist ein technisches Wesen, weil er ein geschichtliches Wesen ist. Darin liegt aber eine Gefahr. Zitat: Sobald das Unverborgene nicht einmal mehr als Gegenstand, sondern ausschließlich als Bestand den Menschen angeht und der Mensch innerhalb des Gegenstandlosen nur noch der Besteller des Bestandes ist, geht der Mensch am äußersten Rand des Absturzes, dorthin nämlich, wo er selbst nur noch als Bestand genommen werden soll. Indessen spreizt sich gerade der so bedrohte Mensch in der Gestalt des Herrn der Erde auf. Dadurch macht sich der Anschein breit, alles, was begegne, bestehe nur, insofern es ein Gemächte des Menschen sei. Dieser Anschein zeitigt einen letzten trügerischen Schein. Nach ihm sieht es so aus, als begegne der Mensch überall nur noch sich selbst. Indessen begegnet der Mensch heute in Wahrheit gerade nicht mehr sich selber, das heißt seinem Wesen. Der Mensch steht so entschieden im Gefolge der Herausforderung des Gestells, dass er dieses nicht als einen Anspruch vernimmt, dass er sich selbst als den Angesprochenen übersieht und damit auch jene Weise überhört, inwiefern er aus seinem Wesen her im Bereich eines Zuspruchs existiert und darum niemals nur sich selbst begegnen kann. Zitat Ende. Das Geschick der Technik als einer Weise des Entbergens enthält insofern zum einen die Gefahr, dass der Mensch sich sein eigenes Wesen, nämlich seine eigene Vergänglichkeit und Unbeständigkeit, gerade den Ort sozusagen, aus dem heraus er ein Geschick hat, aus dem ihm etwas geschieht, verschleiert und verhüllt, und zum anderen die Gefahr, dass mit der Technik alle anderen Weisen der Entbergung, vor allem die Weise der Hervorbringung, der poetischen Entbergung, verborgen werden. Ja, mehr noch, dass auch der Entbergungscharakter der Technik selbst verdeckt wird, ins Verborgene rückt. Die Weise des Entbergens, die das Gestell darstellt, wird in ihrem eigenen Grundzug, nämlich als Entbergen, nicht mehr deutlich und offenbar. Damit erblickt Heidegger die Gefahr der Technik nicht in der tödlichen Bedrohung der durch die modernen Maschinen entfesselten Naturkräfte, nicht in der Zerstörungsgewalt, die in der modernen Technik liegt, nicht in der Unsteuerbarkeit von Vorgängen, die ganz auf Steuerung und Sicherung ausgelegt sind, sondern die Gefahr betrifft das Wesen des Menschen selbst. Sofern nämlich mit der Herrschaft des Gestells die Möglichkeit gegeben ist, Zitat, dass dem Menschen versagt sein könnte, in ein ursprüngliches Entbergen einzugehen und so den Zuspruch einer anfänglicheren Wahrheit zu erfahren. Zitat Ende. Pointiert gesagt sieht Heidegger mit der modernen Technik die Gefahr verbunden, dass der Mensch sowohl sein freies Wesen preisgibt, wie auch das Entbergen, indem es sich auf eine einzige Weise reduziert, nämlich auf das herausfordernde Bestellen, sich selbst gegenüber undurchsichtig, opak, intransparent wird. Nun ist die Ausmalung dieser Gefahr einer Preisgabe des menschlichen Wesens, eines Verlustes des Menschen als Menschen, nicht Heideggers letztes Wort in die Frage der Technik. Vielmehr endet der Aufsatz mit dem Thema Rettung. Mit der höchsten Gefahr der Technik, so Heidegger, ist auch die Möglichkeit einer Rettung verbunden, wenn es nur gelingt, sich für das Wesen der Technik zu öffnen. Sich für das Wesen der Technik zu öffnen, besagt aber, dass man offen wird für die Zweideutigkeit, die in diesem Wesen liegt. Das Wesen der Technik ist zweideutig, weil die Technik auf der einen Seite als Gestell eine herausfordernde Weise der Entbergung darstellt. Auf der anderen Seite ist auch diese herausfordernde Weise der Entbergung immer noch eine Entbergung, die als solche durch den Charakter ausgezeichnet ist, dass sich darin etwas dem Menschen gewährt. Und gerade darin in der Entbergung als Gewährung liegt für Heidegger die Möglichkeit einer Rettung. Jedes Geschick, sagt er, eines Entbergens ereignet sich aus dem Gewähren und als ein solches. Gewähren, also die Natur, muss das gewähren, sie muss das zulassen. Ja? Denn dieses trägt dem Menschen erst jenen Teil am Entbergen zu, den das Ereignis der Entbergung braucht. Als der so Gebrauchte ist der Mensch dem Ereignis der Wahrheit vereignet. Das Gewährende, das so oder so in die Entbergung schickt, ist als solches das Rettende. Denn dieses lässt den Menschen in die höchste Würde seines Wesens schauen und einkehren. Sie beruht darin die Unverborgenheit und mit ihr je zuvor die Verbergenheit alles Wesens auf dieser Erde zu hüten. Zitat Ende. Auch diese Rettung, die sich mit der Gefahr der modernen Technik zugleich einstellt, ist nach Heideggers Auffassung damit verbunden, dass man zu einem Anfang zurückkehrt, zu dem Anfang, in dem Technik noch etwas anderes war als bloßes herausforderndes Bestellen. Für Heidegger wird in der modernen Technik dieser Anfang noch fort und die Aufgabe der Philosophie und der philosophischen Besinnung auf das Wesen der Technik besteht darin, in diesen Anfang zurückzukehren. Heidegger verweist darauf, dass am Anfang, nämlich in der griechischen Antike, nicht nur die Technik den Namen der Techne trug, sondern auch die Kunst. Auch die Kunst, nicht nur das herstellende Handwerk des Schusters, war Techne. Die Kunst aber steht, so meint Heidegger, für eine andere Weise des Entbergens, nicht für das Herausfordernde, sondern für das Hervorbringende Entbergen. Mithin wird durch den Rückgang auf den anfänglichen Ursprung des Entbergens deutlich, dass dieses in einer doppelten Weise entspringt. Zitat, die Entbergung ist jenes Geschick, das sich je und je und allem Denken unerklärbar in das Hervorbringende und Herausfordernde Entbergen verteilt und sich dem Menschen zuteilt. Also dem Menschen gewährt als etwas, das aus freien Stücken geschieht und dem Menschen Freiheit schenkt. Geht man aber zurück in diesen Anfang, in dem das Herausfordernde, das später Technische und das Hervorbringende, das später Poetische Entbergen entspringen, und zwar als Techne, einen Fall Herstellung von Gestell, im anderen Fall Dichtung, Hervorbringung der Kunst, dann wird auch der Zusammenhang sichtbar, der zwischen beiden im Fortwähren der Technik besteht. Denn Heidegger behauptet, dass das Herausfordernde Entbergen im Hervorbringenden seine geschichtliche Herkunft hat. Wenn das aber so ist, wenn das Verhältnis von herausfordernder, hervorbringender Entbergung derart beschaffen ist, dass sich die Herausfordernde der Hervorbringenden verdankt, dann bekommt die Aufforderung, sich in der Besinnung auf das Wesen der Technik als das darin Gewährende zu beziehen, eine klare Bedeutung. Diese Besinnung muss zur Kunst führen, wenn denn diese als Weise des hervorbringenden Entbergens dasjenige ist, was früher als das herausfordernde Entbergen war und dieses gewährt hat. So endet denn Heidegger eher zögerlich seine Frage nach der Technik mit folgender Feststellung und Frage, Zitat, das Wesen der Technik bedroht das Entbergen, droht mit der Möglichkeit, dass alles im Bergen, im Bestellen aufgeht und alles sich nur in der Unverborgenheit des Bestandes darstellt. Menschliches Tun kann nie unmittelbar dieser Gefahr begegnen. Menschliche Leistung kann nie allein die Gefahr bannen. Doch menschliche Besinnung kann bedenken, dass es alles Rettende hören, aber zugleich verwandten Wesen sein muss, wie das Gefährdete. Vermöchte es dann vielleicht ein anfänglicher, gewährtes Entbergen, das Rettende zum ersten Scheinen zu bringen, inmitten der Gefahr, die sich im technischen Zeitalter eher noch verbirgt als zeigt. Damit ist in der Tat, glaube ich, die Frage nach der Technik gestellt, die das Thema von Heideggers Aufsatz ist. Es ist eine Frage so gut nach dem Wesen der Technik, aber auch eine Frage, die sich erst stellen kann, dann aber auch stellen muss, wenn sich die Technik als eine besondere geschichtliche Weise des Entbergens ereignet hat. Also auch eine Frage, die nach etwas kommt und insofern in einem temporalen, historischen, geschichtlichen Bezug steht. Die Frage nach dem Wesen der Technik wird so zur Frage nach dem Wesen und der Bedeutung der Kunst, der Poesie, der Dichtung in der modernen Zeit. Für Heidegger ist die Kunst als eine Weise des hervorbringenden, poetischen Entbergens des Seienden dadurch ausgezeichnet, dass sie anders als die moderne Technik die Wahrheit als Geheimnis, als das sich Verbergende, Verschließende, Dunkle und Abgründige bewahrt. Ich glaube, es ist Zeit, doch auch noch dieses letzte Drittel Ihnen vorzutragen. Wir haben, glaube ich, noch eine Viertelstunde. Sodass ich vielleicht das letzte Drittel nach dieser doch ziemlich optimistischen Deutung, ja, würde ich sagen, von Technik bei Heidegger da eine etwas düsterere Perspektive in das Bild von der Technik und ihrem Verhältnis zur Humanität einbeziehen möchte, das sich in der Betrachtung Heideggers herausgestellt hat. Und ich stütze mich dabei auf einen anderen Autor, genauer eine Autorin, Hannah Arendt, die fast gleichaltrig war mit Heidegger, derselben Generation angehört hat und die vielleicht manches auf eine andere Weise dann tatsächlich akzentuiert, als Heidegger das tut. Auch Hannah Arendt ist sich der Zerbrechlichkeit menschlicher Angelegenheit nur allzu sehr bewusst. Diese Zerbrechlichkeit wurzelt in dem, was sie die Aporien des Handelns nennt oder als Aporien des Handelns erkennt. Die Aporien, die Ratlosigkeit, die Probleme, die das Handeln, vor dem man dann ratlos steht, diese Aporien des Handelns hängen damit zusammen, dass das Handeln von einem Einzelnen angefangen und dass es von den vielen davon Betroffenen oder Beteiligten zu Ende gebracht werden müssen. Etwas wird begonnen, sagt sie, oder in Bewegung gesetzt von einem Einzelnen, der anführt, worauf ihm viele gleichsam zu Hilfe eilen, um das Begonnene weiter zu betreiben und zu vollenden. Beide Seiten des Handelns müssen stets zusammengesehen werden. Derjenige, der einen Anfang macht, indem er eine Handlung begeht und beginnt, ist immer auch auf die anderen angewiesen, die von dieser Handlung betroffen sind und darauf reagieren. Handeln und Dulden gehören stets zusammen. Zitat: Das Dulden ist die Kehrseite des Handelns. Die Geschichte, die von einem Handeln in Bewegung gebracht wird, ist immer die Geschichte der Taten und Leiden derer, die von ihr affiziert werden. Handeln ist daher etwas, das in einem Bezug zwischen Menschen steht und sich in diesem Bezug vollzieht. Dass jedes Handeln einen Anfang darstellt, bedeutet nicht nur, dass es im Hinblick auf etwas bestimmt ist, das wesentlich noch nicht ist, sondern auch, dass es Beziehungen zu anderen Menschen stiftet, auf die sich die Handlung auswirkt und die ihrerseits die Möglichkeit besitzend, handelnd auf die Handlung des anderen zu reagieren. Damit treten zwei wesentliche Elemente des Handelns in Erscheinung, nämlich seine Schrankenlosigkeit und die Unabsehbarkeit seiner Folgen. Die inhärente Grenzenlosigkeit des Handelns betont Arendt, wenn sie schreibt, Zitat: Die Zahl derer, die so durch das Handeln affiziert werden, ist im Prinzip unbegrenzt, weil die Folgen einer Handlung, die als solche ihren Ursprung außerhalb der menschlichen Angelegenheiten haben, in das Medium des unendlichen Gewebes der menschlichen Angelegenheiten hineinschlagen, wo jede Reaktion gleichsam automatisch zu einer Kettenreaktion wird und jeder Vorgang sofort andere Vorgänge veranlasst. Da Handeln immer auf zum Handeln begabte Wesen trifft, löst es niemals nur Reaktionen aus, sondern ruft eigenständiges Handeln hervor, die nun ihrerseits andere Handelnde affiziert. Wie eine Kaskade zieht eine Handlung immer weitere Kreise von immer neuen Handlungen nach sich. In gewisser Weise ist dies eine erschreckende Vorstellung, denn es verdeutlicht die völlige Maßlosigkeit, inhärente Maßlosigkeit des menschlichen Handelns. Es hat da schon immer, so Arendt, wo Menschen zusammengelebt haben, Versuche gegeben, diese Maßlosigkeit zu beschränken und das Maß einer politischen Lebensform zu finden, bei den Griechen etwa dadurch, dass man die Zahl der Menschen zu beschränken versuchte, die in einem solchen gemeinsamen Bezugsgewebe des Handelns stehen. Aber die Überschaubarkeit der Verhältnisse, die Einengung der Spielräume des Handelns durch die Beschränkung der Zahl hatte oftmals, so Arendt, das gerade Gegenteil zur Folge. Eine umso turbulentere Geschichte, eben weil sich die Handlungen eines Einzelnen umso mehr auswirken und umso heftigere Reaktionen der anderen nach sich ziehen können. Die Schrankenlosigkeit des Handelns ist daher nach Arendt prinzipiell nicht aufhebbar. Sie kann aber durch Grenzen und Gesetze ein wenig eingedämmt und gemäßigt werden. Es besitzt eine eigentümliche Aktualität, wenn Arendt über diese Eigenschaft des Handelns bemerkt, Zitat: Schrankenlosigkeit erwächst aus der dem Handeln eigentümlichen Fähigkeit, Beziehungen zu stiften und damit aus der ihm inhärenten Tendenz, vorgegebene Schranken zu sprengen und Grenzen zu überschreiten. Die Schranken und Grenzen, die von so großer Bedeutung in dem Bereich der menschlichen Angelegenheiten sind, stellen den niemals verlässlichen Rahmen dar, in dem Menschen sich bewegen ohne den ein Zusammenleben überhaupt nicht möglich wäre und der doch oft noch nicht einmal stabil genug ist, um den Ansturm zu widerstehen, mit dem jede neue Generation der Geborenen sich in ihn einschaltet. Die Zerbrechlichkeit der Einrichtungen und Gesetze, mit denen wir immer wieder versuchen, den Bereich der menschlichen Angelegenheiten halbwegs zu stabilisieren, hat mit der Gebrechlichkeit oder Sündhaftigkeit der menschlichen Natur nichts zu tun. Sie ist einzig dem geschuldet, dass immer neue Menschen in diesen Bereich fluten und in ihm ihren Neuanfang durch Tat und Wort zur Geltung bringen müssen. Alles, was diesen Bereich stabilisiert, von dem schützenden Zaun um das Haus und Hof bis hin zu den Landesgrenzen, die die physische Identität und den Gesetzen, die die politische Existenz der Völker bestimmen und einhegen, ist gleichsam von außen an diesen Bereich herangebracht, in dessen Inneren die Tätigkeit des Handelns und Sprechens wirken, zu deren Wesen es gehört, Anfänge zu setzen und Bezüge zu stiften, aber nicht zu stabilisieren und zu begrenzen. Wenn Handeln von sich aus gar nicht anders als maßlos sein kann, ist Maß halten seit eh und je die spezifische Versuche des handelnden Menschen gewesen, wie die in diesen Dingen nur zu erfahrenen Griechen nicht müde wurden, sich selbst vorzuhalten. Zitat Ende. Verwandt mit dieser Eigentümlichkeit des Handelns ist ein zweites Wesensmerkmal, das mit dem Handeln als einem Anfang verknüpft ist, nämlich die Unabsehbarkeit der Folgen des Handelns für den Handelnden. Niemand könne die Folgen der eigenen Tat je voll übersehen. Dies hat allerdings nichts mit einer mangelnden Kapazität der Vorhersage oder der Folgenkalkulation zu tun. Vielmehr gehört es zum menschlichen Leben, dass es in einer Spannung auf die Zukunft hin existiert, als dem Bereich, in dem sich alles zeigt und zeigen kann, was der Ausgang, das Ende des Anfangs ist. Ausdruck dafür ist, dass das menschliche Leben ein Leben in Geschichten ist. Handeln ist also etwas, das zwischen einem Anfang und einem Ende eingespannt ist und das insofern eine geschichtliche, eine narrative Dimension besitzt, aber so, dass derjenige, der handelt und einen Anfang setzt, nicht auf das Ende ausgreifen kann, von dem her sich der Sinn und die Bedeutung der eigenen Handlung erst enthüllt. Im Handeln selbst spiegelt sich die Struktur des menschlichen Lebens selbst wider, das durch Anfang und Ende, durch Geburt und Tod ausgezeichnet ist und damit eine spezifische Endlichkeit aufweist. Zitat: Der Grund, warum die Spannung des Lebens, gleichsam der Elan des mit der Geburt gegebenen Anfangs, anhalten kann bis zum Tod, liegt darin, dass die Bedeutung einer jeden Geschichte sich voll erst dann enthüllt, wenn die Geschichte an ihr Ende gekommen ist. Dass wir also Zeit unseres Lebens in einer Geschichte verstrickt sind, deren Ausgang wir nicht kennen. Im Gegensatz zu allen Herstellungsprozessen, deren Gang vorgezeichnet ist durch die Vorstellung oder das Modell, in deren Besitz der Herstellende sein muss, bevor er sein Werk beginnt, erhellen sich Handlungsprozesse, gleich welchen Inhalt und Charakter sie haben, ob sie im Privaten oder im Öffentlichen sich abspielen, ob viele oder wenige an ihnen beteiligt sind, erst dann, wenn das Handeln selbst an seinen Abschluss gekommen ist, oft wenn alle Beteiligten tot sind. Es gibt keine Ereignisse, die eindeutig in die Zukunft weisen, so sehr sie auch immer ihr Licht auf das Vergangene werfen mögen. Darum kennen die volle Bedeutung dessen, was sich handelt, jeweils Ereignete, nicht diejenigen, die in das Handeln verstrickt waren oder direkt von ihm betroffen, sondern derjenige, der schließlich die Geschichte überblickt und sie erzählt. Zitat Ende. Insofern erweist sich also als der entscheidende Standpunkt im Hinblick auf das Handeln der äußere Standpunkt des Erzählers. Allein der Erzähler hat einen Überblick, der ihm erlaubt, den Anfang und das Ende einer Handlung zu erkennen und zu einem sinnvollen Ganzen zu verbinden. Die Aporien des Handelns bestehen also darin, dass jedes Handeln einen Anfang darstellt und einen Einzelnen voraussetzt, der diesen Anfang macht, dass aber das, was auf diesen Anfang folgt, der völligen Verfügbarkeit des Handelnden entzogen ist. Weder kann er von sich aus den Anfang rückgängig machen, ihn widerrufen, denn die Schrankenlosigkeit des Handelns führt dazu, dass sich immer weitere Kreise von Betroffenen öffnen, noch kann er die Folgen seines Handelns absehen, sondern er ist schließlich darauf angewiesen, dass ein anderer, Unbeteiligter, das Ende setzt oder erkennt, das ihm verschlossen bleibt. Gerade diese Angewiesenheit des Handelns auf die anderen zeigt sich an dem zweiten Punkt vielleicht besonders deutlich. Als wer oder was sich einer im öffentlichen Erscheinungsraum durch sein Handeln entsprechend enthüllt, entscheidet letztlich nicht der Handelnde selbst, sondern immer die anderen, immer die Mit- und Nachwelt, vor der er in Erscheinung tritt. Neben dem Handeln unterscheidet Arendt noch zwei weitere Weisen menschlicher Tätigkeit, nämlich das Arbeiten und das Herstellen. Zwischen diesen drei Weisen der Tätigkeit besteht eine, meint Arendt, besondere Hierarchie. Denn sowohl das Herstellen wie das Handeln liefern Lösungen auf die Aporien, die Ratlosigkeiten, in die andere Tätigkeitsweisen verfallen. Der Mensch muss arbeiten, weil er sich nur durch Arbeit selbst erhalten kann. Arbeit ist die spezifische Weise, in der der Mensch sich in den Lebenskreislauf der Natur einfügt. Dieser Lebenskreislauf ist durch Entstehen und Vergehen bestimmt und so dienen auch die Früchte der Arbeit dazu, im Verzehr und Verbrauch, im Genuss unterzugehen. Gegen diesen verzehrenden Kreislauf von Entstehen und Vergehen setzt das Herstellen die Dauerhaftigkeit der Werke und die Beständigkeit einer Welt, die durch Zweck-Mittel-Verhältnisse geordnet und bestimmt ist. Diese durch die Menschen geschaffene Welt ist in gewisser Weise dem Kreislauf von Entstehen und Vergehen entzogen, jedenfalls auf Haltbarkeit angelegt. Aber auch im Hinblick auf diese Tätigkeit, das Herstellen, steht der Mensch vor einer Aporie. Denn was sind die letzten Zwecke, denen die Welt der Werke, des Instrumentalen, der Technik dienen soll? Der Mensch als Homo faber, so Arendt, steht unter dem Fluch der Sinnlosigkeit, der Entwertung aller Werte, der Unmöglichkeit, gültige Maßstäbe in einer Tätigkeit zu finden, die wesentlich durch die Zweckmittelkategorie bestimmt ist. Aus dieser Verlegenheit hilft die Tätigkeit des Handelns, deren Resultate, deren Werke sozusagen sinnvolle Geschichten sind. Die Welt des Handelns, die Welt des Miteinander ist eine erzählte geschichtliche Welt und nur insofern bietet sie das Heil für die von Sinnlosigkeit bedrohte Welt der menschlich-technischen Dinge. Worin besteht aber die Lösung für die Aporien des Handelns, für die Unwiderruflichkeit der Tat und die Unabsehbarkeit ihrer Folgen? Gerade darin besteht nach Arendts Auffassung das Besondere des Handelns, dass das Heil für die Verlegenheiten dieser Art menschlicher Tätigkeit nicht wie bei der Arbeit und bei dem Herstellen von außen kommt, sondern dass das Handeln selbst die Möglichkeit bereithält, sich aus seinen eigenen Verstrickungen zu befreien. Zitat: Das Heilmittel gegen die Unwiderruflichkeit, dagegen, dass man Getanes nicht rückgängig machen kann, obwohl man nicht wusste und nicht wissen konnte, was man tat, liegt in der menschlichen Fähigkeit zu verzeihen. Und das Heilmittel gegen Unabsehbarkeit, damit gegen die chaotische Ungewissheit alles Zukünftigen, liegt in dem Vermögen, Versprechen zu geben und zu halten. Diese beiden Fähigkeiten gehören zusammen. Insofern die eine sich auf die Vergangenheit bezieht und ein Geschehen rückgängig macht, dessen Sünde sonst dem Schwert des Damokles gleich über jeder neuen Generation hängen und sich schließlich unter sich begraben müsste, während die andere ein bevorstehendes wie einen Wegweiser in die Zukunft aufrichtet, in der ohne die bindenden Versprechen, welche wie Inseln der Sicherheit von den Menschen in das drohende Meer des Ungewissen geworfen werden, noch nicht einmal irgendeine Kontinuität menschlicher Beziehung möglich wäre, von Beständigkeit und Treue ganz zu schweigen. Zitat Ende. Die Analyse von Arendt stimmt in manchen Punkten mit Heideggers Analyse überein. In anderen Punkten geht sie über Heidegger hinaus und schlägt Richtungen ein, die Heidegger vielleicht nicht mitgegangen wäre. Aber in einem Punkt ist sie deutlich präziser, nämlich in der Ausformulierung einer bestimmten Gefahr der technischen Entwicklung. Wie sich gezeigt hat, stellt Arendt die verschiedenen Arten menschlicher Tätigkeit in eine hierarchische Ordnung und weist dem Bereich des Herstellens zu Antworten auf die Aporien des Arbeitens und dem Bereich des Handelns Antworten auf Aporien sowohl des Herstellens wie des Handelns selbst zu geben. Doch aus ihrer Sicht entsteht ein Problem, wenn in dem Bereich der herstellenden Tätigkeit, also im Hinblick auf den technischen Umgang mit der natürlichen Umwelt, Elemente des Handelns ins Spiel kommen. Da die Aporien des Handelns, die damit mitimportiert werden, nicht mehr durch das Handeln selbst gelöst werden können. Sie schreibt, und damit schließe ich dann diesen Vortrag, Zitat: Da die vom Handeln selbst erzeugten Gegenmittel gegen die ungeheuer widerstandskräftige Zähigkeit seiner eigenen Prozesse nur dort ins Spiel kommen, wo die Pluralität einer Mitwelt das Medium des Handelns ist, ist es so außerordentlich gefährlich, dieses Vermögen außerhalb des Bereichs menschlicher Angelegenheiten zu betätigen. Die moderne Naturwissenschaft und Technik, für welche Naturprozesse nicht mehr Objekt der Beobachtung oder ein Kraft- und Materialreservoir oder Gegenstand der Nachahmung sind, sondern die tatsächlich in den Haushalt der Natur hineinhandeln, scheinen damit Unwiderruflichkeit und Unabsehbarkeit in einen Bereich getragen zu haben, in dem es kein Mittel gibt, Getanes und Geschehenes rückgängig zu machen. Ganz ähnlich verhält es sich mutatis mutandis, wenn man der herstellenden Fähigkeit und der ihr eigenen Zweckmittelkategorie gestattet, in den Bereich des Handelns einzudringen. Auch in diesem Fall hat man sich der spezifischen, dem Handeln eigentümlichen Mittel für Wiedergutmachen beraubt und sieht sich nun gezwungen, nicht nur mit den für alles Herstellen notwendigen Gewaltmitteln zu tun, sondern auch gewalttätig ungetan zu machen, also mit den gleichen Mitteln der Zerstörung, deren man sich bedient, wenn ein herzustellender Gegenstand missraten ist. Gerade in solchen Versuchen und ihren verhängnisvollen Zeugen zeigt sich, wie ungeheuer menschliche Macht ist, deren Quelle in dem Vermögen des Handelns liegt und die ohne die dem Handeln innewohnenden Heilmittel unweigerlich anfängt, nicht einmal so sehr den Menschen zu überwältigen, wie die Bedingungen zu zerstören, unter denen diesem mächtigsten aller irdischen Wesen das Leben überhaupt gegeben ist. Ja, vielen Dank.